Das essayistische Meisterwerk der kritischen Theorie der Frankfurter Schule erschien 2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in dessen Verlauf sich die Produktivkraft der Technik als bis dahin nie erlebte destruktive Kraft erwiesen hatte. 2 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, in dessen Verlauf sich die Technik ebenfalls schon als eine bis dahin nie erlebte Zerstörungskraft erwiesen hatte, war die erste Auflage von Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes erschienen. Dort wird das Überwältigungswissen von der konservativen, den Marxisten der Frankfurter Schule gewissermaßen gegenüberliegenden Seite des ideologischen Spektrums her angeprangert. Unser Weg, Erfahrung zu gewinnen, ist für den Griechen der Weg, sie zu verlieren. Deshalb bleibt er der gewaltsamen Methode des Experiments fern. Deshalb besaß er unter dem Namen einer Physik statt eines mächtigen Systems erarbeiteter abstrakter Gesetze und Formeln, das die sinnliche Gegebenheit vergewaltigt und unterwirft. Nur dies Wissen ist Macht. Eine Summe wohlgeordneter, durch Bilder sinnlich verstärkter, nicht etwa aufgelöster Eindrücke, welche die Natur in ihrem in sich vollendeten Dasein unberührt ließ. Unsere exakte Naturwissenschaft ist imperativisch. Die Antike ist das Ergebnis passiver Beschaulichkeit. 15 Jahre vor Spenglers Hauptwerk druckte eine Berliner Zeitung den Brief, den Philip Lord Chandos an Francis Bacon schrieb, um sich bei diesem Freunde wegen des gänzlichen Verzichtes auf literarische Betätigung zu entschuldigen. Verfasser des fingierten Briefes war Hugo von Hofmannsthal. In diesem Text klagt, man könnte auch sagen, jammert der 28-jährige Dichter darüber, dass die Worte nicht mehr vermögen, ins Innere der Dinge zu dringen, dass ihm völlig die Fähigkeit abhanden gekommen sei, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Die abstrakten Worte, derer sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Wie soll man da noch weiterschreiben? Und wie soll man noch handeln können, wenn die Worte kein Wissen mehr speichern und das Wissen keine Macht mehr über die Dinge zu haben scheint? Leute wiederum, denen der Mund verboten war, hatten andere Sorgen. 30 Jahre vor der Publikation des Lord Chandos Briefs hielt Wilhelm Liebknecht einen Vortrag auf Versammlungen des Dresdner und des Leipziger Arbeiterbildungsvereins. Hier hatten die Worte, deren Sinn und Kraft dem feinnervigen Dichter abhanden gekommen waren, noch Bedeutung. Eine so kraftvolle Bedeutung, dass sie diejenigen, die diese Worte äußerten, ins Gefängnis bringen konnte. Wissen ist Macht. Macht ist Wissen, hieß Liebknechts Vortrag, gehalten wenige Wochen vor dem Hochverratsprozess, der Liebknecht in anderer Sache gemacht wurde. Es ging in diesem Vortrag um die richtige Reihenfolge. Sollten die Arbeiter erst einmal geschult und gebildet werden, um sie zur Teilhabe an der politischen Macht zu befähigen? Das war die Haltung derjenigen Honoratioren, die sich in den entpolitisierten Arbeiterbildungsvereinen engagierten. Oder war umgekehrt das Erlangen von Macht die Voraussetzung für den Zugang zur Bildung? Das war die Haltung der sozialdemokratischen Führer, unter ihnen Liebknecht. Knowledge is power, Wissen ist Macht. Wohl ist das ein wahres Wort. Wissen ist Macht. Wissen gibt Macht, und weil es Macht gibt, haben die Wissenden und Mächtigen von jeher das Wissen als ihr Kasten-, ihr Standes-, ihr Klassenmonopol zu bewahren und den Nichtwissenden, Ohnmächtigen, von jeher die Masse des Volkes vorzuenthalten gesucht. Am Schluss seines Vortrags fasst Liebknecht zusammen: Nur wenn das Volk sich politische Macht erkämpft, öffnen sich ihm die Pforten des Wissens. Für die Feinde ist das Wissen Macht, für uns ist die Macht Wissen. Ohne Macht kein Wissen. Mit dieser Umstellung widersprach Liebknecht dem politischen Machtmissbrauch, den das Bildungsbürgertum seiner Zeit mit der zur Phrase gewordenen Sentenz Bacons trieb. Aber man stelle sich Lord Verulam selbst in dieser gottlosen Arbeiterversammlung vor. Oder Nietzsche, der Bacon in einer irren Notiz kurz vor seinem völligen geistigen Zusammenbruch im Januar 1889 neben Buddha, Dionysos und Voltaire als eine seiner Inkarnationen bezeichnete. Nietzsche hasste und verachtete die Arbeitermassen. In seinem zurechtgekünstelten Geistesaristokratismus sah er die wirkliche Bildung verkümmern zwischen verengten Spezialistenkenntnissen auf der einen und auswuchernder Zeitungswisserei auf der anderen Seite.